Die Symptome am Anfang, nämlich Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen, sind identisch mit Malaria-Symptomen zum Beispiel. In einer Region, wo Malaria endemisch ist, denkt kein Arzt sofort an Ebola.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem wöchentlichen Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwetz. Ich bin Sprecher des House of Pharma and Healthcare und Professor für pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität Frankfurt. Darüber hinaus bin ich Mitglied der erweiterten Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Erst kürzlich haben wir über den Fall der MV Hondius und den Ausbruch des Hantavirus berichtet. Leider müssen wir heute schon wieder über eine virale Epidemie sprechen, die in der Demokratischen Republik Kongo und dem angrenzenden Uganda wütet. Verursacher ist das Ebola-Virus. Wiederum wollen wir uns von Professor Theo Dingermann, dem Senior Editor bei der Pharmazeutischen Zeitung, die Fakten zu diesem Fall erläutern lassen. Guten Morgen, Theo.
Guten Morgen, Manfred.
Fangen wir direkt an. Ebola, das kennen viele noch aus den Nachrichten. Aber dieser Ausbruch ist anders jetzt. Warum?
Nun, weil dieser Ausbruch nicht von dem Ebola-Zaire-Virus, dem am weit verbreitetsten und am best bekannten Ebola-Virus verursacht wird, sondern von dem Bundibugyo-Virus, ein verwandtes, aber deutlich weniger erforschtes Virus. Und das hat massive Konsequenzen für die Bekämpfung.
Inwiefern?
Gegen Ebola-Zaire gibt es einen zugelassenen Impfstoff, Ervebo, der hier allerdings nicht wirkt. Gegen Bundibugyo hilft derzeit so gut wie gar nichts. Kein Impfstoff, keine spezifische Therapie. Man kann nahezu ausschließlich nur auf klassische Seuchenbekämpfungsmaßnahmen zurückgreifen.
Das klingt allerdings gerade so, als wären wir 30 Jahre zurückgeworfen.
In gewisser Weise ja. Bei Ebola-Zaire war man in den letzten 10 Jahren enorm erfolgreich, muss man sagen. Bei Bundibugyo steht man noch ganz am Anfang. Der letzte Ausbruch war 2012 in der Demokratischen Republik Kongo, davor 2007 in Kongo. Das sind sehr wenige Datenpunkte.
Theo, die WHO hat am 17. Mai einen Public Health Emergency of International Concern ausgerufen, eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite. Wie schnell ist das passiert?
Nun bemerkenswert schnell. Die Bestätigung für eine relevante neue Ebola-Epidemie kam am 14. Mai. Der Public Health Emergency of International Concern kam dann am 17. Mai, also nur 3 Tage später. Das zeigt, wie ernst die WHO die Situation einschätzt. Normalerweise dauert so ein Prozess viel länger.
Was löst eigentlich einen Public Health Emergency of International Concerns konkret aus?
Es ist vor allem ein politisches und koordinatives Signal. Alle Staaten, die sich den internationalen Gesundheitsvorschriften gegenüber verpflichtet fühlen, und das sind fast alle Länder der Welt, werden aufgefordert, spezielle Maßnahmen zu ergreifen, darunter Grenzüberwachung, Meldepflichten und Ressourcenmobilisierung. So öffnet sich auch die Tür für Notfallfinanzierungen.
Bevor wir weiter über den aktuellen Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda sprechen, lass uns kurz etwas zum Virus sagen. Bei dem Hantavirus, über das wir in einem der letzten Podcasts sprachen, handelt es sich ja um ein umhülltes RNA-Virus mit einer einzelsträngigen Negativ-RNA als Genom. Wie sieht das beim Ebola-Virus aus?
Nun ganz ähnlich. Auch das Ebola-Virus ist ein umhülltes Virus mit einem Genom, das aus einer einzelsträngigen Negativ-RNA besteht. Ebola-Viren gehören zur Gattung Orthoebola-Virus und zur Familie der Filoviridae. Diese besitzen eine fadenförmige Gestalt. 6 Spezies kennt man. Das Genom besteht aus annähernd 19.000 Nukleotide. Sie kodieren für 7 Struktur- und ein Nichtstrukturprotein. 4 der 7 Strukturproteine sind Teil des Nukleokapsidkomplexes, der das Nukleokapsid umhüllt. Bei der Replikation des viralen Genoms wird zuerst ein positivsträngiges Antigenom gebildet, das zum einen als mRNA zur Herstellung der viralen Proteine und anschließend dann als Vorlage für die Herstellung einer negativsträngigen genomischen RNA fungiert.
Sehr spannend. Aber lass uns auf die Zahlen auch blicken. Der WHO-Bericht vom 21. Mai weist 746 Verdachtsfälle und 176 Todesfälle aus. Das klingt ziemlich erschreckend. Allerdings wurden bisher nur 85 Fälle bestätigt. Wie kann das eigentlich sein?
Und das ist ein klassisches Problem bei Ausbrüchen in Konfliktregionen. Die Laborkapazitäten sind begrenzt. Proben können nicht sicher transportiert werden. Viele Verdachtsfälle sterben, bevor sie überhaupt getestet werden. Die 746 Verdachtsfälle sind das, was Gesundheitsarbeiter im Feld sehen. Die 85 bestätigten Fälle sind das, was das Labor aufgearbeitet hat.
Aber das bedeutet, die realen Zahlen könnten tatsächlich viel höher sein.
Mit Sicherheit. Am 28. Mai beispielsweise meldete DPA, dass im Osten der Demokratischen Republik Kongo die Zahl der Ebola-Verdachtsfälle weiter ansteigt. Es sei bereits jetzt der drittschwerste bekannte Ausbruch der lebensbedrohlichen Krankheit, so DPA. Nach Angaben der kongolesischen Regierung wurden seit Beginn des Ausbruchs 1077 Verdachtsfälle gemeldet, von denen 246 Erkrankte verstorben sind. Im Labor bestätigt wurden demnach nur 121 Infektionen, darunter 17 mit tödlichem Verlauf. Und das macht Kontaktnachverfolgung praktisch unmöglich, wenn du nicht weißt, wer wirklich infiziert ist.
Theo, du hast Kontaktnachverfolgung angesprochen. Wie gut funktioniert das jetzt in der aktuellen Epidemie?
Die WHO spricht von einer Rate von etwa 20%. Das ist natürlich katastrophal wenig. Bei einem Ebola-Ausbruch brauchst du mindestens 80%, um die Kette zu unterbrechen. 21% bedeutet, von 5 Kontakten einer infizierten Person werden 4 nicht gefunden. Die können das Virus in andere Städte oder in andere Länder tragen.
Und warum ist das so schwierig dort?
Das liegt auch an dem politischen Umfeld. Ituri, also die Region, wo die Epidemie so richtig wütet, ist eine Konfliktzone. Es gibt bewaffnete Gruppen, die Surveillance-Teams bedrohen. Straßen sind gesperrt und unsicher. Dazu kommen religiöse und kulturelle Widerstände und eine sehr mobile Bevölkerung, darunter Bergarbeiter, Händler, Binnenvertriebene. Fast 1,9 Millionen Menschen leiden an humanitärer Not alleine in dieser Provinz. Dort treten zudem gleichzeitig Mpox, Masern und Malaria auf, die bei Krankheitsbeginn alle sehr ähnliche Symptome aufweisen.
Der aktuelle Ausbruch begann vermutlich in Mongwalu, einem Bergbaugebiet. Hat das eigentlich eine besondere Bedeutung?
Ja, enorme. Denn Bergbaugebiete sind epidemiologische Hochrisikogebiete. Große Menschenmassen auf engstem Raum. Schlechte Hygiene, viel Mobilität sind ideale Voraussetzungen für Superspreader-Events. Die Leute kommen und gehen ständig. Zudem kommen Bergarbeiter oft in Kontakt mit Wildtieren. Möglichen Reservoirwerten, Fruchtfledermäuse gelten als Reservoir des Bundibugyo-Virus.
Das heißt aber, der Ursprung könnte eine Tier-Mensch-Übertragung, ein Tier-Mensch-Übersprung in einer Mine gewesen sein.
Das ist eine starke Hypothese. Noch wird ermittelt, aber es wäre kein Zufall.
Es gibt auch einen Fall in Berlin aktuell. Ein amerikanischer Chirurg, der in der Demokratischen Republik Kongo gearbeitet hat. Wie bewertest du diesen Fall? Wie siehst du das?
Das ist in gewisser Weise Routine für solche Ausbrüche, tragisch für die betroffene Person, aber gut gemanagt. Bei diesem Patienten wurde am 20. Mai die Infektion durch ein Labor bestätigt. Er wurde dann direkt nach Berlin evakuiert und liegt jetzt in einem Hochsicherheitsisolierzentrum. Deutschland hat exzellente Strukturen dafür.
Besteht hier eigentlich Gefahr für die Öffentlichkeit? Das fragen sich ja gerade viele Menschen.
Nein, Ebola wird in der Regel nicht über die Luft übertragen. Die Infektion erfolgt durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder auch über kontaminierte Oberflächen, wenn Hygieneregeln vernachlässigt werden. In einem Hochsicherheitsisolierzentrum gibt es null Risiko für die Bevölkerung. Das Protokoll ist bewährt. Wir hatten das schon mit Sudan-Virus-Patienten im Jahr 2022.
Theo, jetzt auch noch eine andere Frage. Uganda hat 2 importierte Fälle, allerdings keinen Einheimischen. Ist das eher Glück oder gutes Management oder beides?
Wahrscheinlich beides. Uganda hat aus früheren Ausbrüchen gelernt. 2000, 2007, 2011, 2022. Man hat dort sofort Maßnahmen aktiviert. Isolierstationen, Kontaktnachverfolgung, Labore. Der erste Fall starb in einem Privatkrankenhaus. Das ist nicht ganz unproblematisch, weil dort bestimmte Standards, Infektionskontrollstandards oft schwächer etabliert sind, aber offenbar wurde trotzdem schnell reagiert.
Und der zweite Fall hat keine Verbindung zum ersten?
Richtig. 2 unabhängige Importe aus der Demokratischen Republik Kongo. Das zeigt, wie durchlässig diese Grenze ist.
Lasst uns bitte auch über die Fallsterblichkeit sprechen. Historisch lag die bei durch das Bundibugyo-Virus verursachten Erkrankungen bei 30-50%. Bisher jedenfalls. Jetzt sind wir bei 11-12%. Ist das wirklich besser bzw. weniger gefährlich?
Ich wäre da vorsichtig. Erstens sind noch viele Fälle nicht klassifiziert. Die endgültige Fallsterberate wird sicher steigen. Zweitens gibt es einen sogenannten Survivorship Bias. Die schwersten Fälle sterben, bevor sie getestet werden, und tauchen in den Verdachtsfällen auf. Die bestätigten Fälle sind möglicherweise überproportional jene, die den Test noch überleben konnten.
Aber das bedeutet konkret, die reale Sterblichkeit ist vermutlich viel höher.
Ja, das ist sogar sehr wahrscheinlich.
Ein kritischer Punkt ist auch die lange Inkubationszeit. Diese variiert normalerweise zwischen 2 und 21 Tagen. Meist beträgt sie 8-10 Tage. Im konkreten Fall vergingen 4 Wochen zwischen Symptombeginn des mutmaßlichen Indexfalls und der Laborbestätigung. Das ist ein riesiges Fenster.
Das ist das Kernproblem dieses Ausbruchs. 4 Wochen, in denen das Virus unerkannt zirkulieren konnte. Und der Grund ist fast tragisch simpel. Die Symptome am Anfang, nämlich Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen, sind, ich sagte es schon, identisch mit Malaria-Symptomen zum Beispiel. In einer Region, wo Malaria endemisch ist, denkt kein Arzt sofort an Ebola.
Theo, lass uns auch über ein spezielles Thema sprechen, und zwar über die Bestattungspraktiken in dieser Region. Die sollen ja ein großes Problem darstellen, wie ich gelesen habe. Kannst du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erläutern?
In vielen Kulturen im östlichen Kongo sind rituelle Bestattungen wichtig. Dazu gehört auch ein direkter Kontakt mit dem Verstorbenen, beispielsweise während des Waschens des Körpers. Das ist kulturell tief verwurzelt. Aber ein Ebola-Toter ist hochinfektiös. Wer den Körper berührt, kann sich infizieren. Daher sind sogenannte sichere und würdevolle Bestattungen, das heißt mit Schutzausrüstung, aber unter Einbeziehung der Familie, eine der wichtigsten Interventionen.
Aber die werden ja wohl nicht gerade konsequent durchgeführt unter Berücksichtigung dessen, was wir alles über die Zustände vor Ort kennen.
Auf keinen Fall flächendeckend. Das ist eines der explizit genannten Defizite, auf die auch die WHO hinweist.
Kommen wir zu einem weiteren, eher ungewöhnlichen Problem. Der sogenannte Gene-Expert-Test, der sonst Standard für viele Infektionskrankheiten ist, funktioniert im Falle von Bundibugyo nicht. Wie problematisch ist das?
Das ist sehr problematisch. Gene-Expert ist in vielen Gesundheitszentren der Demokratischen Republik Kongo vorhanden. Man könnte sagen, prima, Diagnose vor Ort möglich. Aber nein, denn die Kassette für diesen Test, die ist nicht für das Bundibugyo-Virus kalibriert. Wer das nicht weiß und einem Testergebnis traut, bekommt falsche Negativergebnisse. Das ist eine potenzielle Falle und es ist gut, dass die WHO davor explizit warnt.
Ja, Gott sei Dank. Aber jetzt noch eine weitere ergänzende Frage. Was sind für dich die 3 größten Risikofaktoren für eine weitere Ausbreitung?
Nun, erstens die extrem niedrige Kontaktverfolgungsrate. Wenn du Kontakte nicht findest, kannst du die Kette nicht unterbrechen. Zweitens die undichten Grenzen zu Uganda und dem Südsudan, besonders hinsichtlich informeller Übergänge, die kaum überwacht werden. Und drittens das Fehlen von Impfstoff und Therapien. Bei Ebola Zaire kann man Ringimpfungen durchführen, das heißt Impfungen von Kontakten und von Kontakten von Kontakten. Das geht hier nicht.
Und was macht dir dann in diesem Fall eigentlich Hoffnung?
Dass die WHO diesmal sehr schnell reagiert hat, dass Uganda aus Erfahrung schöpft, dass international koordiniert wird, Laborkapazitäten, Logistik, 17 Tonnen Hilfsgüter wurden bereits geliefert und dass klinische Studien zu Therapeutika jetzt angelaufen sind. Die Wissenschaft ist nicht untätig.
Letzte Frage. Was sollten Menschen in Deutschland wissen? Ohne Panik, aber ich meine mit guter, solider Informationsbasis.
Das Risiko für Deutschland ist minimal. Der Berliner Fall ist gut gemanagt. Was wir wissen sollten, wer aus der Demokratischen Republik Kongo oder Uganda zurückkommt und Fieber entwickelt, muss sofort ärztliche Hilfe suchen und seinen Reisehintergrund ehrlich nennen, nicht warten. Und global gilt, diese Ausbrüche entstehen nicht im Vakuum. Armut, Konflikte, fehlende Gesundheitssysteme sind die Nährböden. Wer das versteht, versteht globale Gesundheit.
Theo, vielen Dank. Das war wie immer bei dir sehr klar, sehr präzise und schonungslos, trotzdem kein Grund zur Panik. Das war PZ Nachgefragt, der Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir, lieber Theo. Ciao.
Ciao, Manfred.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.